Auf Asche, der Tennis-Podcast vom Roten Baum.
Ja, yeah, perfect day. Sunny, good people, good atmosphere, good clay. Everything is perfect.
It was such a perfect day. Da muss ich fast an Lou Reed denken, an diesen wunderschönen Song von ihm, wenn Stefanos Tsitsipas das sagt. Ihr hört den Podcast auf Asche gegenüber Bibbert schon fast wieder, meine Kollegin Ina Kass. Ist dir schon wieder so kalt?
Schon wieder zu dünn angezogen.
Ja, okay. Na, morgen haben wir einen Wintermantel zum Finalwochenende, haben wir dann morgen dabei.
Genau, ja. Und einen Schal und Wollmütze.
Wunderschönen guten Abend, mein Name ist Ole Zeissler. Ihr kennt mittlerweile auf Asche, thank God it's Friday. Wir haben schon die 5. Ausgabe unseres Podcasts. Mensch, wie die Zeit vergeht. Und wir wollen ganz offen sein. Ich saß heute den ganzen Tag im Schnitt in Lockstedt beim NDR und habe kurze Stücke der Historie vom Roten Baum, wo wir gleich noch sprechen können, geschnitten. Aber du hast das Turnier
Fernsehen.
Fürs Fernsehen und du hast das Turniergeschehen hier heute intensivst verfolgt.
Genau, weil ich ja die Radioberichterstattung hier übernehme und so saß ich in meiner Radiokabine und habe da sehr viel beobachten können.
Ich habe nur gerade gehört und gelesen und gesehen, 2200 Zuschauer, fast maximale Kapazität erreicht. Das wird am Wochenende dann erreicht werden, oder? Damit ist zu rechnen.
Ja. Denke ich auf jeden Fall. Es ist leider ja für Samstag, Sonntag Regen angekündigt. Aber sie können dann das Dach hier schließen. Aber ich habe dir ja gesagt, dass für mich der Viertelfinaltag zählt, was die Zuschauer angeht. Und siehe da, die 2000er-Marke wurde geknackt. Und wir reden hier nicht von Corona-Neuinfektionen, sondern von Zuschauern am Roten Baum. Insofern, glaube ich, ist das doch eine gute Nachricht für die Turnierveranstalter.
Das ist eine gute Nachricht, das stimmt. Und sag mal, wir haben gestern ja auch gesagt, Viertelfinaltage bei Turnieren mögen wir. Kannst du das heute oder fühlst du dich da heute bestätigt?
Teils, weil... Also ich will es mal so sagen, ich habe hier zwei Viertelfinals gesehen, die ich sehr gerne gesehen habe und eins war aber dabei, wo ich gedacht habe, schade, da hat doch einer nicht alles gegeben.
Und wer war der Bösewicht?
Mein Turnierfavorit.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Roberto Bautista Agut hatte nicht mehr die ganz große Motivation, meiner Meinung nach, hier alles zu geben.
Aber du darfst ruhig ranten, weil der sitzt schon im Flieger, der hört das nicht.
Ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass er seinen Flug ja schon gebucht hatte.
Aber er ist wirklich schon auf dem Weg. Ne? Er soll zumindest in der Luft schweben oder mehr oder weniger dort sein.
Und mir ist heute wieder aufgefallen, das muss ich kurz sagen, bei Bautista Agut, zwischen den Ballwechseln, ja, wenn der da so schleicht, hinten an der Grundlinie, dann von einer Seite zur nächsten, der sieht aus, als hätte er größte körperliche Beschwerden und Schmerzen. Aber ich glaube, das ist einfach sein Gang.
Hat er sich bei Andy Murray abgeguckt?
Ja, der hat, glaube ich, wirklich Schmerzen. Das ist der Unterschied.
Der hat auf jeden Fall hat Bautista Agut verloren gegen Andrei Rublev.
Ne? Hey, Rublev, richtig ausgesprochen.
Man kann das so verschlucken. Klingt, als hätte ich schon ein Bier auf. Leider noch nicht. Andrei Rublev hat 6-2-7-5 gegen Bautista Agut gewonnen. Und unten der Adonis, den wir gestern schon angesprochen haben, mit einem mehr oder weniger Perfect Day. Erzähl uns vom Match gegen Dusan Lajovic.
Genau, also ich glaube, dass es für Tsitsipas wieder ein richtig gutes Match war, um weiter Selbstvertrauen zu tanken, denn gerade im ersten Satz, da war es ziemlich knapp, die sind in Tiebreak gegangen, die beiden, und dann lag Tsitsipas im Tiebreak schon 3-5 hinten und hat das dann noch in ein 7-5 im Tiebreak umgemünzt. Also da hat er echt wieder gezeigt, dass er auch in den kniffligen Situationen Nervenstärke zeigen kann und ja, so einen Satz dann zu gewinnen, ich glaube, das ist mit Blick auf die French Open dann einfach wichtig für ihn, dass er weiß, er kann das noch umbiegen.
Ja, er ist focused. Heute, wäre Fußballprofi, würde heute den Hashtag unter seinen Insta-Posts Focus machen. Die machen das immer so hochtrabend. Aber er ist wirklich sehr konzentriert. Stefanos Tsitsipas, während wir sitzen, läuft das letzte Viertelfinale zwischen Christian Garin und Herrn
Alexander Bublik.
Alexander, ich will immer Andrei sagen. Alexander ist Bublik, Andrei ist Rublev. Das merke ich mir. Spätestens bis morgen, versprochen. Da sagen wir natürlich nicht, wie es steht, weil wenn ihr diesen Podcast hört, wisst ihr, wie das Match ausgegangen ist. Aber beides lösbare Aufgaben, sagen wir immer, ne?
Ja.
Für Herrn Tsitsipas.
Ja, also da geht er als klarer Favorit ins Halbfinale und das Einzige, ja, ich wünsche mir so ein bisschen Christian Garin als Gegner. Weißt du warum?
Nein.
Gegnerbeobachtung für Herrn Kohlschreiber, weil die beiden ja in der ersten Runde der French Open aufeinander treffen.
Achso, du wolltest Kohli ja noch schreiben, genau.
Ja, genau.
Das hatten wir ja gestern erwähnt. Ja, okay, das macht Sinn. Das Finale ist am Sonntag um 13 Uhr. Was ich mich dann frage, sollte Tsitsipas meinetwegen, ich sage jetzt
ist
mal...
Ist es nicht um 12 Uhr schon?
Oder um 12 ist es bereits.
Es ist schon um 12
Richtig,
Uhr.
Richtig, du hast recht. Natürlich auch so früh, damit man auch noch potenzielle TGVs oder Flieger Richtung Paris nehmen kann.
Genau.
Mit Siegerehrung und vielleicht einen kleinen Schluck Sekt Intus. Ja. Kommen wir zum dritten Viertelfinale. Bautista Agut haben wir besprochen, Tsitsipas haben wir besprochen. Dann oben Hugo Humbert gegen Christian Ruth.
Nein, Kasper.
Sag ich doch.
Du bist doch ein Kasper, echt.
Drei Sätze und am Ende hat der Kasper gewonnen.
Der Kasper, nicht der Seppel, hat gewonnen, ja. Genau. Ja, woran hat es gelegen, dass woran der... Hat's gelegen? Woran hat es denn gelegen, Frau sagen Kass, Sie doch mal.
Woran hat es gelegen?
Mein Eindruck war, im dritten Durchgang, da ging relativ klar dann an den Norweger mit 6:1. Wenn man mal die Statur von Hugo Humbert anguckt, das habe ich ja schon mal gesagt, dass ich dem gerne ein Schwarzbrot zuwerfen würde. Mhm. Der hatte am Ende nicht mehr die Kräfte, da was entgegenzusetzen. War wirklich mein Eindruck. Der Kasper Rüth, ich finde das sehr faszinierend. Der ist ja auch erst 21, sieht aber körperlich schon viel weiter aus. Also bei euch Männern ist es ja manchmal wirklich so, dass ihr mit 20, 21 noch eine Veränderung durchmacht. Sei es größentechnisch oder dann siehe Sascha Zverev ja auch. Alexander Zverev, der dann, glaube ich, jetzt auch erst in den letzten 2 Jahren auch richtig Muskelmasse zugelegt hat. Mhm. Gut, es mag auch an gezielten Training natürlich liegen, Krafttraining. Aber der Kasper Rüth, der ist da schon wirklich richtig muskulös und der kann da dann auch über 2,5 Stunden gehen, ohne dass er da irgendwie keine Kräfte mehr hat. Was grinst du denn jetzt so?
Nein, ich habe nur gerade, ich habe über diesen Muskelaufbau, muss ich nachdenken. Und mit ab 20 verändert ihr euch noch, aber das will ich nicht weiter ausführen.
Hast du dich seitdem nicht mehr verändert?
Nein, natürlich nicht. Aber ich habe hier unten im Presseraum liegen noch für uns Journalisten liegen noch so tolle Powerbars immer rum. Eigentlich hättest du dem Hugo Humbert dann von oben aus deiner Kabine doch ein paar runterschmeißen können. Die sind doch für Umme.
Hätte ich machen können, aber ich bin ja Journalistin. Das heißt, ich bin zur Neutralität verpflichtet.
Ja, das stimmt. Hast du völlig recht. Also haben wir oben das Halbfinale morgen Rüth gegen Rublev. Das ist das erste Halbfinale morgen.
Das wird richtig gut, glaube ich.
Ja,
absolut. Das wird richtig gut.
Das stimmt. Und das zweite ist dann Tsitsipas gegen angesprochenen Garin oder angesprochenen Bublik. Ab 16 Uhr übertragen wir im NDR Fernsehen live. Da wird man sehen, ob man noch vom ersten Match Rüth gegen Rublev was mitbekommt. Auf jeden Fall wird man Tsitsipas gegen einen der beiden genannten morgen im NDR Fernsehen sehen. Ja.
Das ist doch schön.
Ist doch schön. Finde ich auch. Ansonsten gab es irgendwas Spannendes. Benoit Paire ist abgereist. Gab es heute irgendeinen Gossip? Kannst du uns... Irgendwie sind hier Promis aufgelaufen. Gestern waren Revolverheld und Tim Melzer hier. War heute, weiß ich nicht, wer war heute hier?
Hab keine Promis gesichtet. Ich habe mich voll und ganz, wenn ich dann mal Zeit hatte, auf meinen Veggie-Burger konzentriert.
Ja, okay, ja. Auf den kann man sich auch gut konzentrieren, das stimmt natürlich. Ich wollte ein bisschen erzählen, wir haben ja morgen Nicola Kiefer als Experten oder Co-Kommentator zu Gast und übermorgen Karl-Uwe Steeb, haben wir gestern schon erwähnt. Und ich habe unter anderem zu denen ein bisschen was im Archiv rausgewühlt, wie Nicola Kiefer als 19-Jähriger, ich glaube 1997 hier am Hamburger Rotenbaum gegen Boris Becker verliert und in der PK ganz stolz sagt, das wird man morgen vielleicht auch sehen, wie toll er es fand gegen Boris hier, ich glaube vor 11.000 auf dem Center Court, damals war das Fassungsvermögen noch größer.
11.000,
ja, ja.
Und für wen war das Publikum?
Doch für Boris, ja. Also das, ich finde ja auch, darüber habe ich nämlich auch ein Stück gemacht, vielleicht sehen wir es morgen oder übermorgen, diese Hassliebe von Boris Becker, rein spielerischer Natur. Wir haben ja am Dienstag gesehen, er kommt gerne hierher. Ich glaube, alle Ex-Spieler oder auch aktuellen Spieler kommen erstmal pauschal gerne hier auf die Anlage, weil sie wunderschön ist. Aber Becker, nun wissen wir, nie einen Sandplatztitel in seiner Karriere. Die Hassliebe zur roten Asche, aber auch eine gewisse Hassliebe zum Turnier auch. Ich habe ein Match gesehen von 1986, da spielt er... Also wirklich, hast du mal den Namen Mel Purcell gehört?
Purcell. Purcell gibt es auch auf der aktuellen Tour auf jeden Fall. Der spielt gut Doppel. Ja? Ist das vielleicht der Vater von dem?
Das müsste man mal recherchieren. Das finden wir für euch für bis morgen
Australier
raus.
Oder was für ein Landsmann?
Nee, ein Ami ist das.
Ah, nee, dann glaube ich nicht. Okay.
Mel Purcell hat 1986 hier Boris Becker ausgeschaltet. Ein völlig namenloser US-Amerikaner, aber Boris musste man ja auf Sand immer nerven. Das habe ich in meinen vielen Matches gegen ihn ja auch immer gemacht. Aber Boris regt sich auf und schreit und macht und tut und hat dann ja danach gesagt, dass er erstmal nie wieder in Hamburg spielt, weil er auch die Atmosphäre nicht so toll fand. Das war wie gesagt 86, da war er noch jung und unvernünftig im Gegensatz zu heute, hätte ich fast gesagt. Und später ist er dann ja wiedergekommen, als er 1990 dieses fast schon legendäre Finale gegen Juan Aguilera gespielt hat, wo er in 3 Sätzen klar verloren hat. Da hat er sich ja im Vorhinein, erinnerst du das, mit den linken Demonstranten der Hafenstraße, hat er sich ja solidarisiert und hat denen gesagt, kommt, da waren die, weißt du, die Riots, hätte ich fast gesagt, an der Hamburger Hafenstraße damals von den Hausbesetzern, die ja geräumt werden sollten, die Häuser dort. Und da hat er sich mit denen solidarisiert. Da war Boris Becker relativ politisch unterwegs und hat denen gesagt, kommt alle zum Roten Baum. Ich besorge euch Tickets. Ich
was lass für
euch
ein Kulturclash.
Wirklich. Und dann siehst du wirklich im Archiv, wie hier die alle stehen. Also so, ich sag mal, Linke und Punks. Und hier
dann
rein
sagen Pauli oder was haben
ja,
sie gerufen?
Ja, so, und so haben ihre Schlachtrufe und wollen hier halt rein. Im feinen Harvest Hude. Das sind tolle Bilder. Weil Boris Becker sagte, kommt alle vorbei. Finde ich ganz interessant. Die Unterstützung hat ihm nicht geholfen. Wie ich gerade sagte, hat das Finale verloren. Aber finde ich einen interessanten Move. Nach wie vor, dass Boris Becker sich damals mit denen solidarisiert hat.
In welchem Jahr war das?
1990.
1990. Nee, weiß ich leider nicht mehr.
Ja.
Aber liegt ja auch an meinem Geburtsjahr, mein lieber Ole.
Ich wollte gerade sagen, da warst du nicht in der Hafenstraße. Aber gut. Und dann habe ich ein ganz altes Historienstück gemacht und da auch im Archiv gewühlt. Das erste Turnier 1892 in Zeiten der Cholera. Das ist ja auch interessant. Das Turnier ging 6 Wochen lang.
Die 6 Wochen?
6 Wochen. Genau, weil die Cholera um sich griff und hier in Hamburg ja ganz besonders damals. Und es ist zumindest minimal vergleichbar, jetzt nicht die Cholera und Covid, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich fühlte mich zu kurz erinnert, ja, das Turnier wird trotzdem durchgezogen, Show must go on.
Aber mal ernst gemeinte Frage, ja. Was waren denn da die Hygienemaßnahmen oder Bestimmungen? Was hat man da dann berücksichtigt?
Boah, also hat das Archiv dann so detailliert.
Haben die Leute Mundschutz oder sonst was getragen?
Nein, das nicht. Das nicht.
Kartoffelsäcke?
Aber, ja, sie haben es wahnsinnig entzerrt schlichtweg, das Turnier.
Okay.
Also wenn es über 6 Wochen ging. Aber ich musste ein bisschen, eine gewisse Parallele ist es ja dann schon. Ne? Mhm. Wir ziehen das trotzdem durch, trotz einer, ich weiß jetzt nicht, ob meine Cholera von einer Pandemie, nicht, kann man nicht wirklich sprechen. Aber das fand ich ganz interessant. Das erste Turnier war auch unter solchen Vorzeichen.
Das bildet sozusagen den Rahmen dann jetzt zum Jahr 2020. Ne?
Genau.
Den Bogen. Der Bogen ist gespannt sozusagen.
Richtig. Und dann habe ich noch ein weiteres gemacht. Also das Archiv ist natürlich voll mit Roten Baum, aber 1993 die tränenreiche Rede des Michael Stich. Und Michael Stich sagte ja wirklich im O-Ton später, wir haben ihn irgendwie im Frühjahr nochmal getroffen, da sagte er wirklich, dass der Sieg am Roten Baum bei seinem Heimturnier, wo er früher mit seinen Eltern hin ist und so, für viele hat das ja eine wahnsinnige Bedeutung, dieses Turnier. Und für Michael Stich auch. Ihm ist dieses Turnier emotional wichtiger
als Wimbledon.
Als Wimbledon 91. Das finde ich schon interessant, oder?
Mhm. Wen hat er denn da im Finale nochmal geschlagen?
Andrei Chesnokov.
Ah, okay.
Mit einem roten Völkelschläger, den die Russen alle damals spielten. Das fand ich immer interessant. Diesen roten Völkelschläger, den mochte ich sehr. Habe ich nie gespielt, ehrlich gesagt. Sieht aus wie eine Bratpfanne. Weißt du, kennst du diese
Form? Das war jetzt aber nicht so Werbung für die Firma, ne?
Nee, ich glaube, die gibt's doch nicht. Vielleicht machen die auch nur noch Ski.
Die haben sich auf Ski konzentriert, glaube ich auch.
Ja, genau.
Ausgestiegen.
Ja, ich glaube, die Millionen, die den Podcast hören, die bestellen jetzt ihre Völkel-Skier sicher auch ab.
Ich kann so mitten im Satz auch noch andere Schlägermarken nennen hier so, ne?
Rossignol. Kennst du noch Rossignol?
Ja.
Hat Mats Wielander gespielt. Das war nämlich auch Ski. Es gibt... Rossignol macht Ski und Tennis, wie wir gerade sagten, Völkel.
Het macht auch.
Het, genau. Ne? Wollte ich auch noch gerade. Und Fischer.
Fischer auch, ja.
Da sind wir wieder bei Michael Stich.
Nur Skier mit Wilson habe ich noch nicht gesehen.
Nee, stimmt.
Nee.
Quizfrage an die Hörer. Haben wir, wenn wir so viele Hörer haben, wie ich sage, die in die Millionen gehen, dann sagt uns bitte Marken, die Tennis und Ski Klamotten herstellen.
Genau. Aber wir sind ja nicht werblich unterwegs, deswegen machen wir jetzt mal weiter.
Genau. Machen wir weiter, genau. Sag mal, hast du einen Überblick, was das Doppel angeht? Das wollte ich dich noch gefragt haben. Morgen ist auch Doppel. Logischerweise Ivan Dodig und Mate Pavic gegen Wesley Kohlhoff und Nikola Mekitic.
Na, das waren ja die Matches heute.
Das waren die Matches heute. Okay, alles klar. Ja, gut. Dann gehen wir nicht aufs Doppel
ein. Wir sind nicht so organisiert wie die Turnierveranstalter.
Ja.
Denn da gab es ja heute sehr großes Lob von Stefanos Tsitsipas. Den Ton wollte ich dir auch noch vorspielen. Der hat sich wieder mal ein bisschen eingeschleimt hier beim deutschen Publikum. Hören wir mal rein.
I feel like German people are very intellectual and they appreciate good quality tennis. They appreciate good things in sports and other stuff as well. So I really enjoy the culture and I really enjoy the mentality of the people, how correct and how how organized they are in general.
Ja, wir sind einfach sowas von intellektuell und organisiert, das ist echt nicht zu glauben.
Ja, wirklich. Also intellektuell und organisiert ist auch eine interessante Mischung. Meist sind doch so Intellektuelle so desorganisierte Filous, so weißt du, so Genie und Wahnsinn.
Ja, und ich weiß nicht, ob das jetzt auf die Deutschen so, man muss ja eh immer aufpassen mit so Stereotypen, ne? Ob das jetzt so wahnsinnig auf uns zutrifft. Aber
das stimmt. Aber wenn der Philosoph, der Grieche, der Adonis das sagt, auch wieder Stereotyp, dann stimmt das. Dann ist das in die Asche des Hamburger Roten Baums gemeißelt.
Ja.
Ja.
Da darf man nicht mit dem Netz drüber gehen und das abziehen.
Genau. Also kurz zur Komplettierung des Doppelfeldes. Ivan Dodig und Marte Pavic sind die einen Halbfinalisten und die treffen auf Jean-Julien Roger oder Horia Degau oder Jean Pierce oder Michael Venus. Das nur, um das zu komplettieren, was das Doppelfeld angeht. Hast du den Doppelmatch hier angeguckt? Hast du Kramis mal gesehen hier eigentlich?
Ja, aber das ist auch wirklich das einzige Doppel, was ich gesehen habe. Ja. Bei denen habe ich eigentlich alle Auftritte hier gesehen, ja, aber... Das war es auch, weil die meisten Matches, die auf dem Center Court angesetzt waren, waren ja nun mal die Einzelmatches. Und zum Beispiel jetzt am Viertelfinaltag heute waren alle vier Matches auch nur Einzel. Also überhaupt gar kein Doppel auf dem Center Court.
Ja, ja. Ich muss dich natürlich noch eine Sache fragen. Dein Favorit ist raus. Darfst du dir eigentlich einen neuen Favoriten wählen oder bist du damit out of the game?
Das kommt jetzt hier auf deine, auf dich an, kommt das jetzt an.
Auf die Regeln, die ich aufstelle.
Ja.
Du darfst einen neuen nehmen.
Okay, so. Der langweilige Tipp wäre jetzt Stefanos Tsitsipas.
Ja, das stimmt ein bisschen, ja.
Und mein mutiger Tipp ist jetzt Casper Ruud.
Casper Ruud, ja.
Mhm.
Ja.
Nicht Christian und auch nicht Hendrik, sondern Casper.
Aber kann ich was mit anfangen? Also ja. Es kann gut sein, aber natürlich, ja, irgendwie ist Tsitsipas.
Der war ja vergangenes Wochenende schon im Halbfinale von Rom und hat ja da gegen Djokovic dann verloren, hat aber einen richtig guten Satz gegen Djokovic auch gespielt. Ich glaube, er hat ihn 5-7 dann verloren, aber der Ruud ist echt in einer richtig guten Form. Übrigens muss ich mit dem Stadionsprecher jetzt nochmal hier kurzes Wörtchen austauschen, weil der sagt nach wie vor Ruud und ich habe aus ganz, ganz sicherer norwegischer Quelle, dass es Ruud ausgesprochen wird.
Na, okay, dann sag ihm das mal. Dann hat er ja morgen noch mindestens einen Tag, deinem Unken zufolge zwei Tage Zeit, das zu lernen.
Absolut.
Ja, gut, das wäre es eigentlich auch schon wieder von uns hier am Thank God It's Friday, am Freitagabend. Ich habe heute kein Jubiläum, keinen Geburtstag im Tennis gefunden.
Was, aber?
Aber?
Jetzt kommt das
nein,
Aber?
Nein, kommt kein Aber.
Was?
Nein, es ist Freitag, da macht man das nicht.
Wie enttäuschend ist das denn?
Ja, ist enttäuschend, ne?
Ich habe schon den ganzen Tag überlegt, was du mich jetzt fragen wirst.
Nein, kann ich nicht mit dienen. Nein, wirklich nicht. Tut mir leid, meine ich nicht.
Dann stelle ich dir jetzt noch eine Frage.
Bitte.
Wie heißt der Vater von Stefanos Tsitsipas mit Vornamen?
Ja, das ist so ein... Ich hätte fast gesagt Aristoteles, aber... So,
kommt fast hin,
ja. Ja, ne? Sag mal.
Apostolos.
Ja, Gott, das ist auch... Mir ist das ein bisschen zu viel Klischee.
Ja,
oder?
Wir sagen jetzt Jammers und gute Nacht.
Gute Nacht.
Auf Asche, der Tennis-Podcast vom Roten Baum. Auf ndr.de/sport und fast überall sonst.